Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Fernig aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Aber
jetzt in Wien.
Du sitzt mir gegenüber in der Bibliothek der Sigmund Freud Privatuniversität und ich finde das sehr schön.
Gerne.
Wenn du in Wien wohnen würdest oder ich in Vorarlberg, dann könnten wir das immer haben. Dann würde ich dich nicht nur auf dem Bildschirm sehen, sondern dir so in die Augen schauen, wie ich das gerade tue.
Da wird meine Frau noch eifersüchtig werden.
Aber nachdem du ihr ein Kind angehängt hast.
Ich habe sie, also angehängt ist in einer aufrechten Ehe vielleicht ein etwas weit gefasster Begriff, aber ja, wir haben eins.
Ja. Moritz, wir haben ein dichtes Programm. Wir schreiben Sommer 2025 und innenpolitisch passiert sehr, sehr viel und sehr, sehr wenig gleichzeitig. Ich möchte mit dir sprechen über den Mondsee und die Eigentümerverhältnisse auf bzw. in Bezug auf den Mondsee. Ich möchte mit dir sprechen über Überwachung, also über Überwachung oder auch Überwachung. Ja. Dann möchte ich mit dir sprechen über die Bundesstaatsanwaltschaft. Ich möchte mit dir sprechen über die Staatsbürgerschaft des Papsts. Ich möchte darüber sprechen, was es heißt, wenn ein Botschafter in seiner Freizeit Dinge tut, die sich mit den Pflichten bzw. dem Standesverständnis eines Botschafters nicht unbedingt vertragen. Und ich möchte auch, ich habe mal gehört, bei Podcasts gibt es zwei Ansätze. So, entweder man macht das ganz clean, so als wäre man in einem völlig sterilen Raum, oder man lässt Geräusche wie zum Beispiel Rauschen von ausgedruckten Blättern zu. Ja.
Wow.
Ich schaue
so
da ganz
authentisch.
Genau. Moritz, wie kann es sein, dass eine einzelne Person einen ganzen und noch dazu großen See hat? Also nicht nur besitzt, sondern wirklich in ihrem Eigentum hat.
Wie kann es nicht sein, dass dem so ist? Und wenn man Eigentum haben kann, kann das natürlich groß oder klein sein. Theoretisch wäre es auch möglich, dass jemand die gesamte Fläche der Republik Österreich besitzt.
Gesamte Fläche der Republik Österreich? Das wird sie aber nicht vertragen mit dem Wort.
Besitzt in Eigentum hat, das, bevor die Juristen alle hyperventilieren zu Hause.
Nein, das habe ich nicht gemeint, sondern Republik hat ja das Wort res publica, also Latein für öffentliche Sache. Und eine öffentliche Sache kann doch niemand anderem gehören.
Ja, aber die Republik ist ja die Rechtsordnung und die Rechtsordnung ist ja kein Grundstück.
Ja, aber trotzdem, wenn jetzt ein öffentliches Konstrukt und der Staat am Ende des Tages ist ja auch nur ein juristisches Konstrukt, zur Gänze eines seiner drei Elemente, nämlich das Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt, darüber haben wir im Zusammenhang mit der Auslagerung ja letztens gesprochen und mit dem VfGH-Kenntnis zum ORF-Beitrag zur Haushaltsabgabe. Da haben wir ja kurz auch angesprochen oder zumindest angestreift die Frage der Auslagerung von Staatsgewalt, die ja gewisse Grenzen hat. Beim Staatsvolk stellt sich die Frage nach Privatisierung gar nicht, aber beim Staatsgebiet, dass das Staatsgebiet zur Gänze einer Privatperson gehört, das verträgt sich für mich nicht mit dem Grundsatz öffentliche Sache. Also das Staatsgebiet gehört ja gewissermaßen uns allen, wenn auch nicht alle Teile davon, aber das ganze Staatsgebiet einer Person, das einzige Beispiel, das mir da einfallen würde, wäre der Kongo im 19. Jahrhundert, der zur Gänze König Leopold gehört hat. Aber das ist ja erstens koloniales Gebiet und zweitens dunkelstes im doppelten Sinne 19. Jahrhundert / Kolonialgeschichte eben.
Ja, so weit ist es nicht her. Im Burgenland, das man ja auch liebevoll steirisch Kongo nennt, waren ja die Esterhazys, glaube ich, fast mehr als die Hälfte im Grundeigentum, bis man dann einmal eine Landreform gemacht hat. Aber denen gehört immer noch sehr viel dort unten und das Staatsgebiet gehört nicht uns allen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob der Staat jetzt die Hoheit über ein Grundstück ausübt oder ob es ihm tatsächlich auch privatrechtlich gehört. Und die Bundesverfassung geht nicht davon aus, dass die Republik Österreich Grundstücke besitzen muss. Also meiner Meinung nach könnte man eigentlich so ziemlich alles privatisieren und dann zurückmieten, leasen oder was auch immer. Ob das jetzt sinnvoll wäre, sei dahingestellt, aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Staat gewisse Grundstücke in seinem Hoheitsbereich tatsächlich besitzt, als Privater.
Ja, ich finde dabei spannend, dass der Mondsee der sechstgrößte See Österreichs ist und die Eigentümerin ist ja auch bekannt und dementsprechend kann man auch ihren Namen sagen. Weil wenn man schon mal den sechstgrößten See hat, dann ist man keine reine Privatperson, die einen völligen Anspruch auf Wahrung ihrer Privatsphäre insofern hat, dass man ihren Namen nicht sagen darf, denke ich.
Es wäre eine interessante medienrechtliche Diskussion, aber nachdem sie ja öffentlich schon mehrfach genannt wurde, kann man davon ausgehen, dass man es darf. Ja,
gehen wir dieses Risiko mal ein und selbst wenn uns jemand anzeigt, ich fände es eh toll mal so teilen.
Es ist keine Anzeige, es wäre wohl eine Klage.
Ach, ich finde das, ja okay, du bist mehr Jurist als ich mittlerweile. Die Dame heißt Anna Mathül ist 48, arbeitet in einer Arztpraxis in Salzburg.
In einer Ordination auf gut Österreichisch.
Ja, ich zitiere hier den Stern.
Ja, ich weiß, dass viele nicht mehr wissen, wie man schön schreibt.
Und sie hat den Mondsee im letzten Frühjahr von ihrer Mutter übergeben bekommen, die den See wiederum seit 1977 besessen hat, beziehungsweise eben wirklich Eigentümerin war. Und die einst adlige Familie hat ihn 1809 von Kaiser Napoleon Bonaparte geschenkt bekommen, inklusive des gleichnamigen Klosters. Seitdem wird das See in der Familie weitervererbt. Ein Versuch, ihn für einen zweistelligen Millionenbetrag an die Stadt, also ich nehme an die Stadt Salzburg, zu verkaufen, war 2009 gescheitert.
Ich glaube nicht, dass es die Stadt Salzburg sein wird, aber es ist wurscht.
Welche? Also meinst du die Stadt Mondsee?
Ja.
Halt, ist das überhaupt eine Stadt?
Warum sollte die Stadt Salzburg einen See kaufen, der nicht in Salzburg liegt, also nicht in der Stadt Salzburg?
Naja, die alte Donau, die ja nicht die Donau ist, sondern ein See, ist ja, glaube ich, auch irgendwie Teil von Niederösterreich oder steht irgendwie im...
Ein Teil der Donauinsel ist hoheitlich Niederösterreich, gehört aber trotzdem privatrechtlich der Stadt Wien, und da sieht man, das geht auch. Und wenn man in das sogenannte Trennungsgesetz schaut, mit dem ja Wien und Niederösterreich in den 20er Jahren eigenständige Bundesländer geworden sind, dann sieht man, es gibt sehr viel, was so... Gebietskörperschaften besitzen, und unter anderem haben die, glaube ich, eine Kinderlungenheilanstalt an der Adriaküste damals besessen. Es war eben noch aus der Monarchie, aber da sind sie damals noch nicht enteignet worden, und die ist dann, glaube ich, an die Stadt Wien gegangen, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber zurück zur eigentlichen Frage, weil da haben dann einige gesagt, wo ist jetzt der große Aufschrei oder warum gibt es da überhaupt einen Aufschrei? Man weiß ja nie, wie groß er ist, nur weil auf Twitter-Ex Leute sich darüber mokieren, die zum Beispiel der Sozialdemokratischen Partei Österreichs angehören. Und viele sagen dann, naja, wo ist jetzt das eigentlich das Problem? Was ich da entgegenhalten möchte, ist, dass auch in der liberalen, libertären Rechtstheorie, die ja wirklich als Eckpfeiler das Eigentumsrecht hat, immer gesprochen wird davon, dass das Eigentum aber einer einwandfreien Kette heraus, also aus einer einwandfreien, dass das Eigentum aus einer einwandfreien Kette stammen muss. Also dass irgendwann die originäre Begründung vom Eigentum rechtlich einwandfrei gewesen sein muss. Und nur weil man zum Beispiel vor 100 oder 200 Jahren Eigentum erlangt hat, aber wenn das in Verletzung vom Eigentumsrecht von jemand anderem war, dann kann man auf der Basis keine einwandfreie Kette bilden. Jetzt kann man sich lang und breit fragen.
Da gibt es dann auch Sitzungen in normalen Ländern, wo man dann sagt, nach 30 Jahren ist das dann irgendwann einmal gegessen. Aber es dürfte in dem Fall wohl auch so gewesen sein. Man kann sich ja fragen, oder Napoleon, der ja da Teile von Österreich dann in diversen Frieden seinen Verbündeten übergeben hat, und hat er das überhaupt können? Weil ich glaube, Salzburg ist ja damals dann ins Königreich Bayern gegangen, zumindest Teile davon. Geht das nicht? Ist die zivilrechtliche Wirkung davon tatsächlich da oder nicht? Wie lange dauert die an? Ist das ersessen oder nicht? Und tatsächlich hat es ja dann, wann ich mich recht erinnere, und ich berufe mich da jetzt auf die Tweets, die der Kollege Artikel 18 BVG auf Twitter,
wer auch immer das ist,
abgegeben hat, hat es dann einen Streit gegeben zwischen dem Kaiserreich, also sprich der Monarchie, und den Rechtsvorgängern der jetzigen Eigentümerin, und da war eben die Diskussion, kehrt ihr das wirklich oder nicht, und dann hat man sich da dann auf irgendwas verständigt, also quasi, waren quasi die zwei im privatrechtlichen Streit um diesen See, und dann hat man sich darauf geeinigt, ja, der See gehört der Rechtsvorgängerin, ist in deren Eigentum, aber es müssen Servitute eingetragen werden, und dann beerdigt man quasi diesen Rechtsstreit, die Republik erkennt an, dass der See gehört, aber dafür muss halt das Schwimmen und das Befahren mit Schiffen erlaubt sein. Und da hat sich ja dann der genannte Twitterant dann auch zu Recht darüber aufgeregt, dass viele Medien halt irgendwie irgendeine Fabel erzählt haben, von wegen der See oder nur die Wanne gehört irgendwie ihr und das Wasser gehört aber der Gemeinde oder so irgendwas. Na, so ist es dann doch nicht. Also der See ist ihr Eigentum, aber es ist ein sogenanntes Servitut drauf. Ein Servitut bedeutet, bevor du fragst, ich sehe es schon in deinem Gesicht, dass man gewisse Rechte einem konkreten Dritten oder der Allgemeinheit einräumt. In meiner Heimatstadt in Feldkirch gibt es da ein schönes Beispiel, da gibt es so schöne Laubengänge, die sich unter den Häusern befinden, wo man quasi wie eine Art Gehsteig unterm Haus durchgehen kann, und das ist dann zur Straßenseite offen, und im Regen ist man da schön geschützt, und da tun manche der Hauseigentümer oder Besitzer Waren verkaufen etc. etc., aber es ist ein Servitut drauf, sie müssen das freihalten, und die Allgemeinheit darf da durchgehen, obwohl die Erhaltungspflicht natürlich den Eigentümer trifft, und deshalb sind bei diesen Laubengängen auch quasi alle 5 Meter irgendwie eine, ist eine andere Pflasterung, die auch nicht immer sehr schön erneuert wird, weil der Eigentümer sich ja denkt, was habe ich davon, da laufen eh nur die Leute durch und ich bin derjenige, der Trottel, der das zahlen darf, dass da das Pflaster neu gemacht wird, weil er ist ja im Eigentum, aber er hat eben dieses Servitut drauf. Und in diesem Fall, beim Mondsee, ist es halt, nach dem, was ich gelesen habe, beim genannten Twitteranten, ich habe das OGH-Urteil zu meiner Schande nicht gelesen, dass man eben mit dem Schiff drauf fahren darf und dass man drauf drin schwimmen darf. Ganz häufige Servitute sind zum Beispiel auch Wegerechte, dass ich über ein Grundstück fahren darf von jemandem.
Genau, also dass man über das Grundstück von jemand anderem fahren darf, um nach Hause zu kommen und dadurch sich erspart einen riesen Umweg um das Grundstück herum.
Ja, oder um überhaupt ein Grundstück zu erschließen. Oder wenn dir jetzt irgendwo ein Grundstück gehört, das ich über einen öffentlichen Weg gar nicht erreichen kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Und dann gibt es eben oft Privatwege, die da durchführen über mehrere Grundstücke. Und dann habe ich ein Servitut, dass ich die nutzen darf. Gibt es ganz viele Streitereien bei Schauplatzgericht. Das schaut meine Frau immer gern an.
Genau, und wenn man dann zum Beispiel ein solches Grundstück kauft, dann kauft man es mit dem Servitut. Also es ist dann quasi belastet. Es ist kein uneingeschränktes Eigentum. Das gibt es ja ohnehin nicht in unserer Rechtsordnung. Wieder in die Realität zurück und weg von der libertären Theorie. Das Eigentum kann man immer auf die eine oder andere Art einschränken, wenn es dafür einen öffentlichen Zweck geht und das nicht diskriminiert. Also dass man nicht zum Beispiel sagt, okay, all die Ausländer, die irgendwie Eigentum, Grundstückseigentum haben beispielsweise, die müssen da irgendwelche Servitute einräumen, aber die Österreicher nicht. Aber ganz grundsätzlich ist das, solange es einen öffentlichen Zweck gibt, möglich. Und wenn man eben Eigentum auch begründet oder eben jemanden abkauft, dann kauft man es typischerweise mit diesem Servitut drauf.
Und das ist
dann
auch ganz wichtig. Und es gilt sich auch nachzuschauen, ob das auch wirklich im Grundbuch eingetragen ist, weil dann muss man nicht ewig rundherum streiten. Man kann immer noch streiten, was das alles umfasst. Aber sag einmal, Bekannte von meiner Frau, denen ist das tatsächlich passiert, die haben ein Grundstück gekauft und hatten dann dort keine Möglichkeit hinzufahren. Und dann haben sie noch mit einer Nachbareigentümerin nicht diskutieren müssen. Ich glaube, sie haben sie abgelöst, dass sie dann überhaupt dann, diesen Weg befahren dürfen, weil der ihr gehört hat und sie zwar das Grundstück gekauft haben, aber es dann auch kein Servitut gegeben hat.
Also das war eine Art private Exklave, weil es nicht erreichbar war. Man hat es gehabt und konnte nicht hin.
Ja, was auch immer wieder problematisch ist, und generell sehen das die Länder in ihren Rechtsordnungen auch vor, dass man solche Grundstücke dann auch gar nicht so teilen darf, dass sie nicht erreichbar sind. Aber manchmal passiert es halt vielleicht doch und dann kommt sowas raus.
Okay. Wollen wir noch irgendwas sagen zum Mondsee? Ja, die letzten Nachrichten und warum das ja auch für Aufsehen gesorgt hat, waren ja, dass da die Pachtverträge aufgekündigt wurden.
Ja, das ist wieder eine andere Frage. Darf man das? In welchem Umfang darf man das? Wie spießt sich das mit diesen genannten Servituten? Das sagen wir zum 50.000. Mal. Ja, das wird man dann sehen.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Du hast die Wahl. Ja? Also entweder wir sprechen jetzt über die Messenger-Überwachung, ja? Oder wir sprechen über die Bundesstaatsanwaltschaft oder wir sprechen über, ein Zitat vom von uns vielgeliebten Peter Bussjäger, ein Artikel im Standard mit der Überschrift, und ich habe, bevor ich gewusst habe, wer zitiert wird, gewusst, wer zitiert wird, also bevor ich es gelesen habe, warum immer Wien, Experte fordert Umsiedlung von Bundesämtern in Länder.
Lustigerweise habe ich es auf dem Weg daher auch gelesen. Hast du mir es geschickt oder habe ich es nur so gesehen?
Ich glaube, ich habe es dir auch geschickt.
Okay, wie du möchtest.
Na, dann heben wir uns die knackige Aussiedlung von Bundesämtern in andere Bundesländer als das Bundesland Wien für den versöhnlichen Schluss auf. Und jetzt würden wir vielleicht ein bisschen darüber sprechen, wie denn bei uns die Staatsanwaltschaft organisiert ist, beziehungsweise in Zukunft organisiert sein wird oder werden soll. Jetzt als Laie, ich fange mal wirklich mit den Basics an. Das war für mich so eine Epiphanie beim Jus-Studium. Es geht darum, dass Staatsanwaltschaften eben wirklich Anwälte des Staates sind.
Unter Anführungszeichen.
Was meine ich damit? Der Staat hat das Gewaltmonopol, also er, unter Anführungsstrichen, ist der Einzige, der grundsätzlich zumindest Gewalt anwenden darf. In Sonderkonstellationen dürfen Private das auch oder wenn zum Beispiel natürlich beide sich darauf einigen. Also wenn wir jetzt beide sagen, wir mögen beide boxen und jetzt steigen wir in den Ring, ist das natürlich auch möglich. Aber sonst ganz grundsätzlich, Zwangsgewalt liegt...
Zu unschuldig, du denkst ans Boxen.
Woran denkst du denn?
Ja, an Schönheits-OPs.
Achso, an die Einwilligung des Verletzten bei allen möglichen Operationen, dass man im Rahmen der ärztlichen Fürsorgepflichten operiert wird, weil ja, da wird man auch aufgeschnitten und dementsprechend am Körper verletzt. Aber genau, dass du an Schönheitsoperationen denkst, an was sonst?
Red lieber weiter, Ralf.
Okay. Und dementsprechend, wenn man eben zum Beispiel dieses Gewaltmonopol verletzt, indem man jemanden verprügelt und sich nicht dabei selbst verteidigt hat, sondern wirklich einfach wahllos jemanden verprügelt, dann hat man quasi das Recht des Staates, das Vorrecht, das Prärogat des Staates, Gewalt anzuwenden, verletzt. Das ist mal zu den Basics. Dann steht ganz allgemein auch sozusagen eine Art Minimalkonsens im Strafrecht. Was meine ich damit? Das Strafrecht ist kein Goldstandard, es ist nicht ideales Verhalten, sondern sagt so, sozusagen das Grundsätzliche, was Menschen tun oder eben vor allem umgekehrt nicht tun dürfen. Also da finden wir eben drin Raub, Diebstahl, Einbruch, Vergewaltigung, Körperverletzung, Mord und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch die ganze Wirtschaftskriminalität und so weiter und so fort. So. Und auf dieser Grundlage kommt es nun mal manchmal auch vor, dass jemand angeklagt wird oder strafrechtlich verfolgt wird, der vielleicht eine mächtige oder politisch gut vernetzte Person ist. Das kann sogar einen Minister, eine Ministerin treffen oder einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin. Und in solchen Fällen wird es dann politisch nicht ganz unheikel, weil es ja dann sein könnte, dass der Justizminister oder die Justizministerin, der vielleicht oder die vielleicht zufällig ein guter Freund, eine gute Freundin von der betroffenen Person ist, das Verfahren abdreht, da schlockt.
Ja, über all das haben wir schon einmal gesprochen, sehr ausführlich. Vielleicht kommen wir dazu, was jetzt geplant ist bei der Bundesstaatsanwaltschaft.
Genau, und weil das eben nicht ganz unproblematisch ist, dass das in politischer Hand von einer Person ist, beziehungsweise nicht unbedingt problematisch sein müsste eigentlich. Wenn man jetzt da immer integre Justizminister hätte, würde sich die Frage in dieser Intensität ja gar nicht stellen.
Na, ich habe, glaube ich, auch schon 50.000 Mal wieder rezitiert, der da einen sehr guten Beitrag gemacht hat, auch in Bezug auf den Artikel 90a BVG, der ja die Staatsanwälte zu Organen der Gerichtsbarkeit erklärt, obwohl niemand so genau weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Der sagt, die Anklage ist eben res publica und die ist politisch auch zu vertreten. Und der Minister, der am Ende der Weisungskette steht, hat die Gesetzmäßigkeit dieser Anklage auch zu vertreten, im Notfall auch den politischen Aspekt dieser Anklage vor dem Nationalrat, dem er sich ja zu verantworten hat. Da haben wir das Problem, dass die Gewaltentrennung in der Theorie stärker ist als in der Praxis, sprich die Minister werden in der Regel nicht politisch verantwortlich gemacht und da kommen dann eben diese möglicherweise tendenziösen Anklagen oder Nicht-Anklagen, in der Regel sind es eher letztere, ins Spiel und über die hat man diskutiert und deshalb möchte man diese Bundesstaatsanwaltschaft, die, so hoffe ich, vielleicht eher Generalstaatsanwaltschaft heißen wird, einrichten.
Ich hätte nämlich ursprünglich, also bevor ich mich mit der Materie näher auseinandergesetzt habe als Student, gedacht, ist doch völlig logisch, das machen komplett unabhängige Staatsanwälte und Staatsanwältinnen. Keiner redet denen irgendwie drein. Und wenn jemand strafrechtlich sich irgendwas zu Schulden hat kommen lassen oder es zumindest im Raum steht, dann wird das eben verfolgt. Und das geht niemandem aus der Politik irgendwas an. Also als wären die Staatsanwaltschaften oder Justiz als solche völlig unpolitisch. Weil das, ich bin von der Idealvorstellung ausgegangen.
Es ist halt sehr schwierig, weil ich sage mal, bei 99,999999% der Fälle ist es auch tatsächlich so, ob du jetzt ein Weckerl geklaut hast oder nicht, ist keine politische Frage, sondern es gibt ein Video, das dir sagt, wie du das Weckerl einsteckst und nicht bei der Kasse zahlst, damit ist die Sache relativ eindeutig. Die Frage ist, was ist, wenn jemand ein sehr diffiziles Delikt begangen hat, wenn ein Landesrat, und wir haben in Vorarlberg diesen Fall gehabt und der ist noch nicht rechtskräftig entschieden.
Wir sind circa in Minute 20 und du sagst zum ersten Mal Vorarlberg. Ah, ja, ich glaube, das ist eine neue Bestleistung. Ja,
jeder,
das muss sein, weil
jeder redet halt über die Welt, die er kennt und meine ist halt sehr klein und heißt Vorarlberg.
Ich finde das eh schön.
Ist ja wurscht, das könnte ja auch im Burgenland sein. Auf jeden Fall, wenn eine Parteiorganisation, in der jemand Mitglied ist, jemandem Essen finanziert, zu dem er andere Leute einlädt, ist das dann schon Anfütterung oder nicht? Und ich finde, da kann man natürlich drüber streiten, ob
literally
das so
ja
ist.
Anfütterung.
Ja, eben. Das wird dann auch spannend sein, wie die weiteren Instanzen das entscheiden. Und das wird wahrscheinlich auch viele Leute dann in ihrem proaktiven Leben, die gerade Mandatsträger sind, sehr beeinflussen, weil es dann, wenn es dann tatsächlich so ausgeht, wie jetzt die erste Instanz entschieden hat, nämlich dass die eigene Partei einen Mandatsträger auch tatsächlich anfüttern kann, einen Funktionär, dann muss man aufpassen in Zukunft. Und da kann man natürlich dann sagen, oh, der ist jetzt nur angeklagt worden, weil XY. Auch da tue ich mir ganz, ganz schwer, das so zu sehen in solchen Fällen. Ich meine, es ist ja dann auch immer genau die Seite, der man selber angehört, die da ganz böse behandelt wird von der Justiz und die andere halt gerade nicht. Und dann ist es einmal die rote Gesinnungsjustiz und dann sind das die schwarzen Richter und dann ist es der und jene. In Wirklichkeit sind es halt einfach unangenehme Fälle, bei denen natürlich auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft manchmal Fehler passieren, manchmal auch Seiten auch der Gerichte. Niemand ist unfehlbar, auch wenn sie sich natürlich sehr bemühen sollten und in der Regel auch bemühen. Ja, ich sag, das allergrößte Klimbim, das da draußen ist über politische Einflussnahmen, ist eher Klimbim. Aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen es solche Einflussnahmen gegeben hat und die sind natürlich dann entsprechend problematisch.
Ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel liest aus den USA, da hat man das Gefühl, da biegt ja überhaupt nichts mehr. Also da kann da ja ein Präsident beispielsweise jeden nicht nur frei, also befreien von Verfahren gegen ihn, gegen sie, sondern sogar nachträglich dann ja auch noch alle möglichen Leute pardon, also einen Pardon aussprechen.
Gut,
ja.
Das ist einerseits natürlich diese Macht, die ein Staatsoberhaupt häufig hat, dieses Niederschlagungsrecht und dieses Begnadigungsrecht. Andererseits ist in den USA natürlich mit dieser Unitary Executive Authority, die der Präsident darstellt in der mittlerweile wahrscheinlich herrschenden Lehre, so dass er dem Justizminister natürlich auch gewisse Anweisungen geben kann. Und der Justizminister in den USA ist ja der Generalstaatsanwalt gleichzeitig. Da hat man wirklich auch dieses Bild verwirklicht, dass an der Spitze dieser Anklagekette eine politische Verantwortung im Ministerrang steht. Und ja, die nennen ihn nicht Justizminister, die nennen ihn Generalstaatsanwalt.
Attorney General. Ja, und wenn wir jetzt nach Österreich schauen, also ich hätte mir, wie gesagt, immer gedacht, okay, vielleicht noch in der Anfangsphase, wenn das heikel ist, dass das irgendwie politisch relevant ist. Aber was ist jetzt zum Beispiel in Fällen, wo es ein langes Verfahren schon gibt und dann auf einmal will das jemand da schlagen, weil es gibt einen neuen Justizminister? Also zum Beispiel Situation Grasser. Ja, vielleicht gibt es schon eine erste Instanz.
Ich glaube, beim Grasser hat man halt einfach auch den Fehler gemacht, dass man sich zu Tode ermittelt hat und nicht einfach einmal was angeklagt hat, was schon gepickt hat. Es war insgesamt natürlich ein extrem diffiziler Fall und jetzt da von uns Zweien uns da aus dem Fenster zu lehnen in einem Fall, den wir nicht in dem Detail gerade kennen, wie es sicher andere tun und zum sagen, ja, man hätte das und das besser machen können, ist natürlich bold. Aber sagen wir mal so, ich glaube, dass man im Fall Benko aus dem Fall Grasser gelernt hat, weil man jetzt den Benko schon anklagt mit Dingen, die aus Sicht der Staatsanwaltschaft picken. Das gilt die Unschuldsvermutung. Aber man wartet nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis man überhaupt einmal eine Anklage macht. Es ist natürlich auch von der ganzen Konstellation her unter Anführungszeichen einfacher, weil man gewisse Tatbestände halt einfach leichter beweisen kann oder auch nicht als andere und nicht so viel Auslandsbezug hat und ausländische Staaten, die einem Dinge nicht geben oder jemanden, der halt bis zur 15. Instanz dreimal rennt, bis er dann das hergeben muss. Also man macht jetzt schon Dinge anders, als man es damals gemacht hat, aber wie du richtig sagst, man kann auch Dinge da schlagen. Man kann auch sagen, ja, ich bin der Meinung, dass dieses Verfahren schon zu lange dauert und jetzt schauen wir, dass man es zu einem Ende bringt. Man kann natürlich, und das war in der Vergangenheit auch immer wieder ein nicht ganz ungerechtfertigter Kritikpunkt, die Staatsanwaltschaften von Seiten der Oberstaatsanwaltschaft und von Seiten des Justizministeriums mit Berichtspflichten zum Erliegen bringen. Sprich, die müssen mal alle zwei Wochen detailliertes sagen, was sie gerade dort und da gemacht haben. Und wenn jemand die ganze Zeit nur Berichte schreibt, dann kann er natürlich nicht ermitteln. Und das ist mitunter auch beabsichtigt.
Bis wann kann man etwas eigentlich da schlagen?
Du fragst mir jetzt zu viel. Du hast, verjähren tut es ja in dem Sinn dann schon irgendwann einmal, aber sobald ermittelst eigentlich nicht. Und mit der U-Haft kriegst du irgendwann Probleme, wenn der in U-Haft sitzt, dann musst du ihn irgendwann anklagen, weil du kannst es zwar immer wieder mal verlängern, aber halt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das sind oft eher die Themen, da schlagen kannst du ein Verfahren theoretisch nach 30 Jahren auch noch.
Ja, aber wenn es ein erstinstanzliches Urteil gibt, nicht mehr.
Sobald die Anklage rechtskräftig ist, kann ich quasi von der vorgesetzten Seite aus nichts mehr gegen die Anklage tun. Nein.
Im Idealfall, unter Anführungsstrichen aus Sicht der Betroffenen, möglichst früh.
Ja, natürlich, weil ein Verfahren ist natürlich auch immer eine Belastung für die betroffene Person, wurscht, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht. Und man hat es ja auch im Fall Grasser gesehen und der OGH hat es ja auch erwogen, dass es dazu Vorverurteilungen etc. gekommen ist. Und je länger ein Verfahren dauert, desto Ärger wird es dann in der Regel.
Aber warum brauchen wir eine Bundesstaatsanwaltschaft eigentlich? Weil man könnte ja auch sagen, im Idealfall haben wir Minister, die da sitzen, die ein Verantwortungsgefühl haben und sagen, okay, wenn es da einen
Im Idealfall ist der US-Präsident auch kein Trump. Aber dieser Idealfall tritt halt nicht immer ein und man versucht dann immer, diese Themen irgendwie aus dem Entscheidungskreis der Politik herauszunehmen. Ich sehe diese gesamte Tendenz auch sehr kritisch, weil was ist dann noch politisch, wenn es nicht mehr politisch sein darf? Was ist dann noch Respublika? Was ist dann noch Demokratie? Ich glaube, der Wunsch von vielen Leuten geht dahin, den Rechtsstaat so aufzublähen, dass er die Demokratie an den Rand drängt. Auch das ist ein Problem, ja. In dem Fall finde ich, kann man es schon machen und sollte es vielleicht auch tun, einfach um auch viele dieser politischen Diskussionen zu beenden. Soll es jetzt ein Dreiergremium sein, das jeden Scheiß unterschreiben muss? Also da sehe ich die Kritik der Justiz schon als berechtigt an. Ich meine, meine Stimme werden sie jetzt nicht mehr brauchen dafür, um das zu sehen. Aber es wäre eine monokratische Behörde, ist da die Regel, auch international die Regel. Und dass man da jetzt wie in Bosnien irgendein Dreiergremium machen muss, damit nicht die UNO kommt und entscheidet, wer bei uns angeklagt wird, ist ein bisschen ein Trauerspiel. Aber wenn es so sein muss, ich nehme auch an, wenn sich das als völlig impraktikabel erweist, dann wird man es vielleicht auch irgendwann einmal ändern.
Genau, monokratisch bedeutet eben, Kratie ist immer so quasi Herrschaftsform und Mono heißt in dem Fall eben eine Person herrscht. Und bezogen auf dieses Organ, wenn man eben sagt, es wäre monokratisch gewesen, wäre es wirklich ein Bundesstaatsanwalt, eine Bundesstaatsanwältin. Jetzt wird es aber eine Bundesstaatsanwaltschaft, das ist der im Moment zumindest noch offizielle Name, als weisungsfreie oberste Ermittlungs- und Anklagebehörde des Landes. Also eben Politik raus, sachbezogen, objektiv rein.
Ja, oder was man sich halt drunter vorstellt.
Ist zumindest die Idealvorstellung, genau. Und da sind eben drei Eckpunkte bei dieser Bundesstaatsanwaltschaft. Wir haben es eh schon gerade genannt, eben unabhängig und weisungsfrei ist der erste. Der zweite ist, dass es eine sogenannte kollegiale Dreierspitze ist, die dort ganz oben ist. Zufälligerweise haben wir auch im Moment eine Dreierkoalition. Also jeder darf eine Person dann vielleicht nominieren.
Gut, diese Dreierspitze war auch schon in Diskussion, als es unter Schwarz-Grün diskutiert worden ist. Also das würde ich Ihnen jetzt so nicht vorwerfen. Das bei der Volksanwaltschaft damals war es eher schon so, dass man das halt gemacht hat für die drei Parteien. In diesem Fall, denke ich mal, hat man einfach ein Dreierkollegium, weil zwar ist halt schwierig, wenn sie sich nicht einig sind bei dreien, kann man halt dann einen Überhang haben. Das war wohl die Idee dahinter. Ich bin auch gespannt, wie man das in Bezug auf die Dienst- und die Fachaufsicht dann regelt, weil wenn dann wirklich alle drei alles unterschreiben müssen, wird es dann halt irgendwie schwierig.
Als drittes Element noch, sie soll auch parlamentarischer Kontrolle unterliegen, die aber keine laufenden Verfahren betrifft. Also das ist dann so ein bisschen dieses, ja, entpolitisieren, aber nicht völlig entpolitisieren, sondern das Parlament soll irgendwie noch eine Mitsprache haben. Wie das dann konkret ausgestaltet ist, weiß ich nicht.
Das muss man machen, weil irgendwie müssen ja die Leute verantwortlich sein und auch diese Bundesstaatsanwälte, Generalstaatsanwälte, wie sie dann auch immer heißen, müssen sich jemandem verantworten. Entweder gibt es einen Disziplinarsenat, aber dann wird man halt die Staatsanwaltschaften so organisieren wie die Gerichte und dann ja, wird auch schwierig. Also es ist im staatsanwaltschaftlichen Bereich einfach auch international Usus, dass man da eine Weisungskette von oben nach unten hat, um das einfach rasch, klar und stringent zu regeln und das anders abläuft als die Gerichte, die nicht ermitteln, sondern erwägen, das ist halt schon was anderes. Aber Staatsanwälte sind ja auch früher Richter gewesen, auch die Staatsanwältinnen, und die Ausbildung ist dieselbe, also sie kennen beide Seiten in der Regel.
Und ich finde jetzt noch interessant die drei Stellungnahmen dazu, die es auf der offiziellen Website des Bundeskanzleramts gibt, weil die unterscheiden sich in einem ganz zentralen Punkt. Justizministerin Anna Sporrer sagt, die unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft kommt und damit auch eine Entflechtung von Politik und Justiz an der Spitze der Anklagebehörden. Das bedeutet einen echten Fortschritt für den Rechtsstaat. Wir wollen damit schon jeglichen Anschein einer Einflussnahme auf Ermittlungen und Anklage in einem Strafverfahren ausschließen. Diese Bundesregierung sendet ein klares Signal. Doppelpunkt. Niemand kann es sich in Österreich richten, egal ob mit Geld, Macht oder guten Beziehungen. Das ist ein Gewinn für den Rechtsstaat, für eine unabhängige Justiz, für saubere Politik und starke demokratische Strukturen in Österreich. So, jetzt Beate Meinl-Reisinger. Ich bin sehr stolz darauf, dass uns hier ein Meilenstein der Rechtsstaatlichkeit gelungen ist. In nur 4 Monaten haben wir die Bundesstaatsanwaltschaft konkret ausgestaltet. Wie du gerade gesagt hast, es gab ja schon Vorarbeiten auch. Die sollte man da jetzt nicht unterschlagen. Und das ist jetzt eine explizitere Wortwahl sogar noch, es ist Gift für eine Gesellschaft, wenn die Menschen nicht darauf vertrauen, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Deshalb ist die Bundesstaatsanwaltschaft so wichtig. Doppelpunkt, sie wirkt sich ganz konkret auf das Verhältnis zwischen Bürgern und Bürgerinnen und dem Staat aus, weil die Staatsanwaltschaft künftig über jeden Verdacht erhaben ist, unter politischer Beeinflussung zu stehen. Das stärkt die Unabhängigkeit der Justiz und damit das Vertrauen in unsere Demokratie. So, und jetzt noch das interessanterweise kürzeste Statement von Staatssekretär Alexander Pröll. Den Namen kennt man ja, wenn man österreichische Politik verfolgt. So, wir legen heute einen weiteren Grundstein für eine umfassende Justizreform, die sowohl eine effiziente Strafverfolgung als auch ein faires Verfahren sicherstellt. Die Bundesstaatsanwaltschaft steht für Unabhängigkeit, effizient geführte Ermittlungsverfahren und klare Verantwortung. Es ist eine Reform für die Bürgerinnen und Bürger, für Beschuldigte und Opfer. Ich finde das schon interessant, dass ausgerechnet das Statement von der ÖVP am wenigsten über diesen Anschein und die Einflussnahme und die politische Einflussnahme und dergleichen spricht, sondern sehr kurz gehalten ist.
Zufälle gibt es. Ich weiß ja nicht genau, was es für die Opfer bedeutet, aber es wird sicher auch irgendwas sein. Um noch ganz kurz auf die praktischen Auswirkungen dieser Entpolitisierung der Staatsanwaltschaften zu gehen, die man ja unter Anführungszeichen schon mit der Schaffung des schon genannten Artikel 90a BVG begonnen hat, indem man eben behauptet, die Staatsanwaltschaft ist gar kein Verwaltungsorgan, sondern sie ist ein Organ der Gerichtsbarkeit. Ja, aber was bedeutet das konkret? Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass sie nicht vom Rechnungshof geprüft wird. Konkret bedeutet das, dass sie nicht der Datenschutzbehörde untersteht. Konkret bedeutet das auch, dass sie zum Beispiel nicht dem Informationsfreiheitsgesetz unterliegt. Aus meiner konkreten Erfahrung kann ich sagen, es gibt Staatsanwaltschaften, die nicht einmal ihre eigene Existenz bestätigen würden, wenn sie es nicht müssten. Also ich habe auch schon Fälle gehabt, wo ich den Sprecher der Staatsanwaltschaft anrufe und man hat eine Person in U-Haft genommen und ich habe gesagt, was ist der U-Haftgrund? Dann sagt er mir nicht. Also wir leben in einem Land, wo die Staatsanwaltschaft die U-Haft für Leute beantragt, ohne dann öffentlich zu sagen, warum diese Leute in U-Haft genommen werden. Und das kann man alles, weil das sind ja Organe der Gerichtsbarkeit und die unterliegen nicht dem Auskunftsrecht und dann auch nicht der Informationsfreiheit in Zukunft. Und auch das ist halt die andere Seite der Medaille, die auf der Seite, die alle immer zu sehen kriegen, sehr schön poliert ist als Entpolitisierung.
Ich erinnere mich auch daran in meiner Zeit als Journalist bei Addendum, dass es nahezu unmöglich war, irgendjemanden von der Staatsanwaltschaft in Wien zumindest zu erreichen. Und wenn, dann bin ich manchmal vertröstet worden mit einem Rückruf, der bis heute niemals erfolgt ist.
Ich muss sagen, also da gibt es auch wirklich deutliche Unterschiede, sowohl bei den Staatsanwaltschaften als auch bei den Gerichten. Die WKStA hat meiner Meinung nach eine gute Medienarbeit. Auch die sagen einem nicht immer alles, aber sie erklären einem zumindest warum. Und man hat auch das Gefühl, man wird da jetzt nicht papiert, sondern die haben gute Gründe, einem gewisse Dinge nicht zu sagen. Ist ja auch logisch. Oder die Medien müssen nicht alles wissen in einem Strafverfahren. Da werden jetzt einige aufschreien, aber es ist so. Es gibt aber auch Staatsanwälte, wie gesagt, die sagen wirklich grundsätzlich gar nichts und in einem sehr problematischen Ausmaß nichts. Und wenn die dann im Urlaub sind und wer anderer macht's, dann kriegt man plötzlich Auskünfte.
Und ein anderes Problem dabei ist, dass zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft in Wien das ja jemand macht, also die gleichzeitig Staatsanwältin ist. Also das ist jetzt keine reine Medienperson, sondern quasi zusätzlich dazu ist man auch noch für Medien zuständig und hat dann vielleicht auch nicht so viel Interesse daran, allzu viel zusätzlich oder eben mit den Medien zu sprechen und ist auch nicht unbedingt ein Profi in Sachen Medienarbeit.
Ich finde es bei den Staatsanwälten tatsächlich gerechtfertigter als bei den Gerichten. Bei den Gerichten ist halt quasi das Ergebnis schon da, das wird ja auch veröffentlicht und da geht es darum, das so zu erklären, dass es die Allgemeinheit versteht. Bei den Staatsanwälten ist es ein Prozess in Werdung oft, es geht um Ermittlungsschritte, um Verfahren und auch wirklich darum, dass derjenige, der Auskunft gibt, sehr genau wissen muss, was er sagen kann und was nicht und was er sagen darf und was nicht. Das ist ja auch ein dienstrechtliches Problem für die betroffene Person. In dem Fall verstehe ich es sehr gut, dass das Staatsanwältinnen und Staatsanwälte machen. Ja, Medientrainings sind dort und da sicher ausbaufähig, aber es gibt, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht überbordende Zulagen dafür, dass man das macht. Aber wenn man es macht, dann soll man es halt auch ordentlich machen. Und ordentlich heißt nicht immer, dass man den Medien alles sagt, aber ordentlich heißt halt, dass man nicht beleidigt ist, weil man halt überhaupt was bestätigen muss.
Ja, ich weiß nur, dass das wirklich frustrierend war. Du hast niemanden erreicht. Es gab eine Telefonnummer, wo ich mir dachte, das ist ein Handy, das irgendwo liegt und nicht einmal läutet, weil es auf stumm geschalten ist. Oder wo man sich denkt, ja, warum soll ich dem, vor allem per Addendum, der dann nicht einmal irgendwie großartige Reichweite, zumindest anfangs. Warum soll ich da irgendwas beantworten? Und vor allem, ich habe nicht mal kritische Fragen gestellt. Da ging es mir wirklich nur um reine Information. Das war dieses wohlgemerkt nicht ganz unheikle Verfahren, beziehungsweise diese Sache mit diesem Syrer, der irgendwie in Wien war und dann über den Mossad nach Wien gekommen ist, aber gleichzeitig unter dem Verdacht stand, dass er gefoltert hat, und ob dann jetzt Österreich ein Verfahren führen muss gegen ihn, obwohl er anscheinend über irgendeinen Deal hier einen Safe Haven versprochen bekommen hat, dass er eben frei in Wien leben kann, weil er sich irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war, bevor ich was Falsches sage, sage ich nichts. Aber
wie stellt man in so einem sehr heiklen Fall nicht heikle Fragen, Ralf?
Ich habe zumindest gar keine Rückmeldung bekommen. Ja, ich hätte zum Beispiel auch gern gewusst, ob es der überhaupt da hat, man da irgendwelche Verfahren angestrengt, weil glaub, bekannt
man,
das, war
da geht's ja auch in Richtung Zeugenschutz, ob der überhaupt da ist, ist dann schon wieder eine Sache, wo man dir sogar, wenn sie dem Auskunftsrecht unterliegen würden, nichts sagen müsste. Also, aber wie du siehst, oder ja, sogar in dem Fall ist es schwierig zu sagen, soll man nicht. Und ich habe nicht den Anspruch, dass die Medien da immer recht haben, wenn sie sich darüber mokieren, dass sie keine Auskunft kriegen. Aber es gibt halt, wie gesagt, schon Fälle, wo man sich wegen Petitessen sehr stark ausschweigt.
Ich möchte aber hier nur klarstellen, dass ich mich nicht mal so weit gekommen bin, überhaupt diese Fragen zu stellen. Also da war es wirklich so, als hätte man sich die Nummer eingespielt und sagt, okay, das ist eine von den Nicht-Rangehen-Nummern, weil es ist kein Journalist der Krone zum Beispiel, der eine mega Reichweite hat und entsprechend Druck aufbauen kann, sondern nur irgendein siebter Zwerg von links, der bei Adenum jetzt auch nicht die mega Reichweite hat. Warum sollen wir da überhaupt rangehen? Das ist ja nur unnötige Arbeit. Und die stellen auch immer, das hat man uns ja auch immer wieder vorgehalten, wir stellen so viele Fragen, wir wollen so viel wissen. Ja, bitte, das macht ja nur Arbeit.
Ja, ich verstehe es bis zum gewissen Grad auch. Ich komme ja aus der Verwaltung und manchmal gibt es halt Behörden oder Organe der Gerichtsbarkeit, die halt schon sehr überarbeitet sind und eigentlich auch wieder anders zu tun hätten als Medienarbeit. Auch das ist wieder ein Problem der personellen Ausstattung. Aber ich gebe dir völlig recht, es sollte nicht so sein, dass man gar keine Antwort kriegt oder nicht erreichbar ist. Das ist eigentlich eher nicht vorgesehen.
Gut oder schlecht. Nächstes Thema. Messenger-Überwachung, wie es jetzt heißt. Also das Unwort Bundestrojaner ist ja jetzt nicht mehr vorgekommen. Jetzt gibt es im Nationalrat eine Zustimmung zur Messenger-Überwachung inklusive NEOS, was ja insofern überraschend ist, weil die ja eigentlich eine Speerspitze sind bei der Wahrung der Privatsphäre, beim Erhalt des Rechtsstaats, wenn man es blumig ausdrücken möchte. Für die ÖVP war das schon ganz, ganz lange ganz weit oben auf ihrer Sicherheitsliste, auf der Liste von Forderungen. Die SPÖ ist ja eigentlich auch eine Partei, die da etwas skeptischer ist. Und jetzt haben wir die Absurdität, dass gleichzeitig die FPÖ das wiederum scharf kritisiert hat. Die spricht von einem überschießenden und verfassungswidrigen Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte. Die SPÖ wiederum betont, dass die Radikalisierung im Internet die größte sicherheitspolitische Herausforderung ist. Und Innenminister Kahner sagt wenig überraschend, dass die Gefährderüberwachung eine zeitgemäße Möglichkeit im Kampf gegen Terrorismus ist und es darum geht, dass die polizeiliche Arbeit auf Augenhöhe mit Terroristen bzw. gegen Terroristen kämpfen kann, weil der Vorwurf war ja immer, die können da unter Ausschluss des Staates miteinander kommunizieren und haben dementsprechend einen Vorsprung oder einen Vorteil, weil aufgrund des ach so bösen Rechtsstaats bzw. des Rechts auf Privatsphäre gemäß vor allem Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention und der österreichischen Rechtslage kann die Polizei nicht schauen, was die da eigentlich so miteinander schreiben oder sich ausmachen oder sonst wie. Und der nächste Vorwurf, der ja auch damit zusammenhängt, war ja auch zu sagen, andere Geheimdienste, in Österreich gibt es ja gar keine Geheimdienste, das sind die Nachrichtendienste, aber eben ausländische Geheim- und Sicherheitsdienste können Kommunikation überwachen und wir müssen da blind zuschauen und hoffen, dass uns irgendwer aus dem Ausland Tipps gibt, damit wir zum Beispiel wie beim Taylor Swift-Konzert, obwohl da noch immer nicht ganz klar ist, was da genau passiert ist, wahrscheinlich nie oder in ein paar Jahrzehnten erst klar sein wird, weil dann erst man öffentlich darüber sprechen wird, warum die da und wie die da überhaupt draufgekommen sind. Aber ganz allgemein ist dann immer das Argument von Seiten der ÖVP und je nachdem, ob es in der Regierung ist oder nicht, der FPÖ zu sagen, wir müssen da möchte ich noch einmal, auf Augenhöhe gegen Terroristen kämpfen können. Es kann nicht sein, dass die sich hinter der Privatsphäre verstecken und unsere Behörden, die Polizei, nicht mitlesen kann oder eben nicht bei begründetem Verdacht schauen kann, ob die sich da was ausmachen, ob man sich dann über irgendwelche Messenger-Dienste ausmacht, wann man wo welche Waffe holt oder welchen Anschlag wie ausführt. Das ist so das, polemisch gesagt, Grundargument dahinter, jetzt zu sagen, man möchte zumindest ganz grundsätzlich auf diese Kommunikation zugreifen können, wenn bestimmte Voraussetzungen, eben ein begründeter Verdacht und richterliche Freigabe erfüllt sind. Das ist so ein bisschen dieser Balanceakt zwischen einerseits Instrumente für die Sicherheitsbehörden und Andererseits aber natürlich die Wahrung der Grundrechte und ein bloßer, völlig unbegründeter Verdacht oder weil jetzt zum Beispiel ein eifersüchtiger Polizist lesen möchte, was seine Frau so schreibt, dass das nicht einfach so geht. Das ist so, das ist die Polarität dieser Debatte, wenn man es ganz allgemein ausdrücken möchte.
Ja.
Jetzt meine Frage an dich. Was schreibst denn du so, wo du vielleicht dir denkst, ich möchte auf jeden Fall, dass niemand mitlesen kann?
Das ist eine gute Frage, weil wenn ich es jetzt da sagen würde, würde ich es ja nicht schreiben. Na, also ich glaube nicht, dass ich mich vor dieser Messenger-Überwachung fürchten muss. Ich bin da tendenziell auch eher auf der Seite zu sagen, es ist schwer verständlich, warum man einen Brief öffnen darf, der von einem Terroristen geschrieben wurde, aber ein WhatsApp nicht. Meiner Meinung nach wird auch die Frage sein, was Österreich überhaupt kann in dem Bereich, also technisch kann, was man will, hat man jetzt im Gesetzesentwurf festgeschrieben. Der hat relativ hohe Hürden, es gibt eine richterliche Kontrolle, man muss das für verfassungsgefährdende Angriffe und die Strafandrohung für das Delikt muss sehr hoch sein, etc. etc. Also da gibt es schon große Grenzen. Das, was ausländische Dienste können, wird Österreich sicher nie können. Also die Amerikaner, die sieben ja quasi das Internet und schicken uns dann das, was sie finden. Also diese allgemeine Suche, die wird nicht möglich sein. Es gibt da relativ gute Kontrolle und meiner Meinung nach ist es gerechtfertigt, weil das Argument, warum kann ich einen Brief öffnen, warum kann ich auch ein SMS abhören, unter Anführungszeichen ein Telefonat abhören, aber ein Signal-Gespräch kann ich nicht abhören, ein WhatsApp kann ich nicht lesen. Ist das wirklich das Sicherheitsbedürfnis des Einzelnen, das in dem Fall so stark die Gefährdung überwiegt, vor allem dann, wenn die Kontrolle so gut ausgestaltet ist? Ich tendiere dazu zu sagen, dass es gerechtfertigt ist, das zu machen. Aber wir werden sehen, wie man damit umgeht. Wir werden sehen, ob wir in ein paar Jahren da sitzen mit irgendeinem Nachrichtenskandal und dann kommt man drauf, das war vielleicht doch nicht so gescheit. Aber so wie es jetzt ausgestaltet ist, halte ich es für gerechtfertigt.
Ja, ich finde dabei spannend, dass jetzt die Neos, die, wenn sie in der Opposition wären, ziemlich viel stänkern würden, das mit abgesegnet haben, obwohl 2 Neos-Abgeordnete sie abgelehnt haben, neben FPÖ und Grünen. Das ist einerseits spannend, also dass man da wirklich sehr gut sieht, wie Parteien, wenn sie mal in der Regierung sind, dann auf einmal anders handeln, als sie in der Opposition handeln würden.
Das sieht man ja auch bei der FPÖ, die jetzt diesen Entwurf kritisiert und es vielleicht nicht getan hätte, wenn sie in der Regierung wäre. So ist der Lauf der Dinge. Ich habe es mir auch gedacht bei dem ein oder anderen Informationsfreiheitsthema, wo die Neos auch in der Bundesregierung Dinge beschlossen haben, die sie wahrscheinlich in der Opposition kritisiert hätten. So ist das Leben eben. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es Parlamentsclubs gibt, wo es bei wichtigen und kritischen Themen auch Abweichler geben darf, ohne dass man die dann öffentlich hinrichtet. Solange irgendwie das Ganze noch funktioniert, finde ich das sehr in Ordnung, aus diesem Betonparlamentarismus etwas herauszukommen, den wir bisher gehabt haben. Auch wenn ich in dem Fall anderer Meinung bin, aber ich glaube, es hat weder den Neos noch der Regierung einen Zacken aus der Krone gebrochen.
Und was dabei auch auffällig ist, ist, dass die meisten Parteien, wenn sie dann mal in der Regierung sind, die Sachen, die sie in der Opposition noch scharf kritisiert haben, eben nicht zurücknehmen. Vielleicht noch irgendwie anpassen, aber ich rechne jetzt nicht damit, dass wenn die FPÖ eine Alleinregierung hätte, dass man dann auf einmal die Messenger-Dienstüberwachung wieder zurücknehmen würde.
Es ist den Leuten auch oft einfach wurscht. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, hat Adenauer mal gesagt, und ich glaube, das kann man auf alle Parteien umlegen. Man sollte das natürlich nicht exzessiv machen, aber ich glaube, dort und da ist jede Partei ja schon mal in Regierungsverhandlungen dann auch über ihren Schatten gesprungen, sonst wird es halt keine Regierung geben. Und sind auch unter den Grünen Straßen gebaut worden und auch unter den Neos gibt es Überwachung. Und auch während die FPÖ den Innenminister gestellt hat, sind Asylwerber nach Österreich gekommen. Das Leben ist halt nicht schwarz und weiß, so wie die Parteien das in ihren Stellungnahmen, in ihren Positionen oft ein bisschen überzeichnet darstellen. Es ist ja irgendwo auch ihre Aufgabe, weil sie Partikularinteressen vertreten. Am Ende des Tages muss jeder Wähler, jede Wählerin für sich wissen, ob das jetzt dieser Partei aus seiner Sicht die absolute Glaubwürdigkeit gekostet hat. Oft kriegen sie es, würde ich meinen, auch gar nicht mit.
Ganz allgemein dazu, also wie angemerkt, das ist ein Bereich von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der aber kein absolut geltender Artikel ist, beziehungsweise das Recht auf Privatsphäre gilt nicht absolut, beziehungsweise nicht uneingeschränkt. Also es kann vor allem in einem Ausnahmezustand eingeschränkt bis abgeschafft werden und auch zu Friedenszeiten eingeschränkt werden, im vor allem Namen der Sicherheit. Also entweder um andere zu schützen oder ganz allgemein die Sicherheit des Staates zu schützen. Also das ist ein sogenannter Gummiparagraf, dieser Verweis auf die Sicherheit. Das kann man immer anbringen.
So oft wie ich Vorarlberg sage, würdest du uns jetzt normalerweise erklären, was absolute Menschenrechte sind?
Ja, also Menschenrechte, die keine Ausnahmen kennen. Also ich darf zum Beispiel nie foltern, ich darf nie jemanden willkürlich töten. Aber eben das Recht auf Privatsphäre, so wichtig es auch ist, ist nicht absolut. Es kann im Namen der öffentlichen Sicherheit, also von anderen Menschen oder eben des Staates als solchem, eingeschränkt werden. Aber das muss verhältnismäßig sein, also soweit es im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Und deswegen kommen ja diese Sicherheitsmechanismen immer dazu, dass zum Beispiel eine richterliche Anordnung notwendig ist, also dass das nicht der einzelne Polizist, die einzelne Polizistin einfach so im Alleingang beschließen kann, ich schaue mir jetzt die Kommunikation von dem und dem, der und der an, dass da eben eine unabhängige Person, die dieser Polizist, diese Polizistin gar nicht kennt, zwischengeschalten ist und dass eben auch noch ein Richter, eine Richterin ist, beziehungsweise ein Gericht, das ist so eine Möglichkeit, oder eben, dass es eine Ombudsperson gibt, dass es eine Person gibt, die, weil man ja typischerweise nicht weiß, dass man überwacht wird, für diese Person die Rechte wahrnimmt und sagt, okay, ich schaue mir das jetzt an, wie lange ihr das macht, wie intensiv ihr das macht, ob der begründete Verdacht wirklich gegeben ist, ich bin anstelle dieser Person, für diese Person zuständig ist, um ihre Rechte zu wahren.
Eine Einzelfallvolksanwaltschaft.
Ja, wenn du es so formulieren möchtest. Also, dass da eben niemand im rechtsfreien Raum ist, weil das ist ja das Grundproblem bei der Terrorismusbekämpfung, dass wir mindestens seit 9/11 immer wieder diskutiert haben und fortwährend eigentlich bis heute auch diskutieren, dass man einerseits natürlich Terroranschläge verhindern will. Man möchte dann nicht, dass ein Terroranschlag passiert. Man sagt, hätte man diese und jene Möglichkeit gehabt, hätte er sich verhindern lassen. Aber andererseits nicht alle Freiheitsrechte und da vor allem natürlich das Recht auf Privatsphäre über Bord werfen will. Weil was habe ich von der Sicherheit, wenn ich gar keine Freiheit habe? Und natürlich dann auch immer die Frage, auch philosophisch gesprochen, ob man dann nicht am Ende beides verliert. Wer absolute Sicherheit will und absolute Freiheit, wird keines von beiden bekommen. Und dann ist jetzt, und das ist jetzt ganz besonders heikel, auch immer die Frage, wie viel Unsicherheit man in Kauf nehmen muss als Preis für die Freiheit.
Der böse Positivist, der ich bin, würde ich sagen, den rechtsfreien Raum gibt es nicht, aber es gibt den rechtsschutzfreien Raum und den will man vermeiden.
Genau, also dass man einfach, das kennt man ja von autoritären Staaten, einfach sagt von Regierungsseite, dieser und jene Politiker ist ein Terrorist und deswegen sperren wir den jetzt ein oder überwachen ihn.
Schutzhaft zum Beispiel, da gibt es ja dann wirklich auch, glaube ich, relativ ausführliche Einlassungen von Karl Schmidt, der dafür dazu geschrieben hat, sich auch aktiv gegen das, was man heute eine Maßnahmenbeschwerde nennen würde, durch Verwaltungsbehörden gewandt hat und gesagt hat, na, wenn du da mal quasi in der Hand der Hoheit bist, dann wäre das ja eine Beleidigung, wenn es da irgendeine Form von Rechtsschutz geben würde, weil der Staat weiß schon, was er mit dir tut. Aber ja, also der Ausbau des Rechtsschutzes ist etwas, was uns in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, in Europa sehr intensiv begleitet hat und hat natürlich auch zu einer Komplexität der Verfahren in ganz vielen Bereichen geführt, jetzt völlig unabhängig von der Messenger-Überwachung, denken wir zum Beispiel ans Umweltrecht, wo der Rechtsschutz auch sehr stark ausgebaut worden ist, auch durch die Aarhus-Konvention oder andere Dinge, wo dann Parteienstellungen eingeräumt werden für nicht unmittelbar betroffene NGOs etc. etc. Auch das ist Rechtsschutz und auch das hat sicher seine Berechtigung, aber auch der Rechtsschutz hat immer eben eine andere Seite der Medaille und die ist eben erhöhte Verfahrenskomplexität, längere Verfahren, schwierigere Verfahren. Ja, das muss man oft in Kauf nehmen. Vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle in der Zukunft einmal wen geben, der sagt, wir werden am Rechtsschutz in diesem und jenem Bereich da und dort ein bisschen was ändern müssen. Aber es gibt, und um das noch anzuhängen, sicher auch Punkte, wo man den Rechtsschutz noch gut und gern ausbauen könnte.
Ja, und dann wiederum, wenn man mit Staatsanwälten spricht, die sagen einem dann, ja, die packen da alles Mögliche in Gesetze hinein, fordern alles Mögliche, schreiben das in einer Art, die dann immer ganz gut klingt und wir sind dann die, die das umsetzen müssen und wir haben zu wenig Personal, wir haben zu wenig Ressourcen und von uns verlangt man, dass man so eine Art Universalinstanz ist, die sowohl den Rechtsschutz sicherstellt, aber auch effektiv ermittelt und alles tut, ist wie eine Art Wunschbox, ja, ihr müsst da jetzt perfekte Verfahren führen oder eben auch an die Richter zum Beispiel, ja, dass da schön die richterliche Zuständigkeit auch da ist, um das okay zu geben, den Daumen nach oben, dass es da wirklich einen begründeten Verdacht gibt, dass eine solche terroristische Straftat im Raum steht und auch verhindert wird durch die Überwachung von Messengern. Und das ist dann mal vielleicht ein Richter, eine Richterin, die ganz viele Verfahren auf dem Tisch liegen hat.
Es gibt immer mehr Dinge, die strafbar sind und die komplexer sind von der Falllage her. Es gibt auch oft mehr Polizisten, also da hat man ja viel aufgeblasen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sicher auch nicht zu Unrecht in vielen Bereichen, aber man hat halt nicht unbedingt bei den Staatsanwälten und bei den Richtern noch dazu gestapelt und das merkt man halt. Oder höhere Anforderungen, mehr Fälle, weniger Zeit, das wird sicher nicht einfacher für sie und oft ist halt gut gemeint, nicht gut gemacht. Und ein konkretes Beispiel, das mir einfällt, sind Opferrechte in der StPO. Da hat man gesagt, ah, das Opfer ist jetzt auch wer in der StPO und das ist ja auch ganz wichtig. Und hat dort und da sicher auch seine Berechtigung. Aber sag einmal, wenn man in so einem Prozess drinnen sitzt und dann ist ein Opfer von einem Skiunfall da drinnen und dann will der den Angeklagten befragen und dann sagt er, er hätte gerne eine gratis Skikarte dafür, dass er sich den Haxen gebrochen hat. Ich habe das tatsächlich erlebt. Und der Richter muss ihn reden lassen, weil er Opferrecht hat. Dann denkst du halt, ob das jetzt in diesem Ausmaß wirklich notwendig war und das gewesen ist, was der Gesetzgeber beabsichtigt hat.
Ja, also nochmal zum Zusammenfassen in einem Satz, man erwartet von sowohl Polizei als auch von Staatsanwaltschaften und Gerichten, dass sie so eine Art Universalinstrument sind, die alles auf einmal können, ohne sie aber auch entsprechend nicht nur personell, sondern auch materiell auszustopfen. Ja, sie werden vielleicht ein bisschen ausgestopft, ja, so quasi blähen wir das auf, geben ganz viel hin, verlangen ganz viel, aber gleichzeitig die faktischen Voraussetzungen, das wirklich auch umzusetzen, was man auf dem geduldigen Papier von ihnen verlangt, ist eine ganz andere Geschichte.
Das hat man jetzt auch gesehen bei der Erwachsenenvertretung, wo man ja gewisse Intervalle wollte, um das zu überprüfen und diese Intervalle jetzt deutlich verlängert worden sind, weil halt einfach das Personal nicht da ist. Und ich sage, es gibt viele Dinge, die wichtig und richtig wären, aber wir leben in Zeiten, in denen wir uns sowohl budgetär als auch demografisch immer öfter fragen müssen, ist das möglich oder ist es einfach nur schön? Und ganz viele Menschen und vor allem natürlich Interessensgruppierungen haben das nicht am Radar und wollen es nicht am Radar haben, dass nicht mehr alles drinnen ist.
Vielleicht könnte den Rechtsschutz ja eine KI-Behörde machen. Vielleicht, weil...
Jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Ja, bitte gerne.
Naja, man weiß ja zum Beispiel von der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass die KI oder Large Language Models die Gerichtsentscheidungen mehr oder weniger voraussehen können, antizipieren können. Warum? Wenn man zum Beispiel sieht, okay, Keywords sind Russland, Polizei, Gewalt, Artikel 3, also das Verbot von unmenschlicher Behandlung, erniedrigender Behandlung oder Folter, dann kann man ziemlich fix voraussehen, dass es zu einer Verurteilung von Russland kommt. Jetzt ist Russland nicht mehr beim Europarat, aber als es das noch war, hat man immer gewusst, wenn all diese Elemente von einem Verfahren gegeben sind, dann ist es in den meisten Fällen so, dass Russland da wirklich gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen hat. Und dann ist man drauf gekommen, okay, das kann man schon fast automatisiert machen, da braucht man gar keinen menschlichen Richter mehr, weil es eben so systematisch ist und so oft passiert. Und vielleicht sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, okay, die Richter, Richterinnen, Staatsanwälte sind so überfordert, so überlastet, wir lagern jetzt den Grundrechtsschutz auf eine KI-Behörde auf.
Das wäre dann wohl wirklich 1984.
Wer weiß, ob wir nicht 2025 oder 2026 ins Jahr 1984 reisen.
KI-Behörde, das klingt viel zu einfach und verständlich. Das würde wahrscheinlich irgendwie Bundesamt für IKT-Intelligenzanwendungen heißen oder so.
Ja, aber eine solche KI-Behörde ist angedacht. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mal mitbekommen. Also wir schaffen mal wieder eine Behörde für ein neues technologisches Phänomen. Also wir versuchen das immer, ich habe das Gefühl, es kommt was Neues Technologisches und wir versuchen das mit Mitteln der K&K-Monarchie einzuhegen.
Das ist jetzt sehr schön gesagt, ich wollte gerade sagen, in solchen Fällen dreht sich mir einerseits der Magen um und andererseits wärmt sich mir das Herz. Das ist ein anatomisch spannender Vorgang, aber ja, irgendwie muss man schmunzeln, andererseits denkt man sich, ach du meine Güte, ja, gibt es eine IKT-Behörde. Bin sehr gespannt, was da rauskommt, angesichts der Tatsache, dass sich der Bund sehr schwer tut, damit beim Personal auch nur ansatzweise mit der Privatwirtschaft mitzuhalten, was Informatik und anverwandte Themen betrifft. Bin ich gespannt, wie viele KI-Expertinnen und Experten, die vielleicht aus ehemaligen Kabinetten stammen und die jetzt dort mindestens 1 bis 2 Geschäftsführerpositionen einnehmen müssen, weil diese Bundesbehörde wird man natürlich ausgliedern, weil man kann das ja nicht in der Hoheitsverwaltung belassen, sonst müsste man den Leuten ja normale Gehälter bezahlen. Irgendwas auf diese Art und Weise wird rauskommen. Und wenn Peter Bussjäger sich durchsetzt, dann wahrscheinlich in Eisenstadt.
Ja, zumindest nicht in Wien, weil es gibt 70 Bundesbehörden, die fast ausschließlich in Wien beheimatet sind. Beispiele sind das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit, das Bundesinstitut für Agrarökonomie, die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen, die Bundeskellereiinspektion, die Datenschutzkommission, die Bundesentschädigungskommission.
Du wirst das aber bitte nicht alle 70 vorlesen.
Nein, nein, es ist nur noch eins auf dieser Liste, in diesem Standardartikel genannt, exemplarisch, der oberste Patent- und Markensenat und, es sind doch zwei, das Bundeskriminalamt.
Oberste Patent- und Markensenat, mit dem habe ich tatsächlich früher zu tun gehabt.
Jetzt musst du mal sagen, was hast du da gesagt?
Ja, ich habe ja im Verkehrsministerium gearbeitet und dort EU-Koordination für Innovation und Technologie gemacht und da war der beim europäischen Patent, das wir damals mitbetreut haben, auch mit dabei, ohne das noch ein, zwei Monate geltende Amtsgeheimnis brechen zu wollen. Die Amtsverschwiegenheit, pardon.
Und der Peter Bussjäger hat sich da eben zu Wort gemeldet und gesagt, okay, jetzt steht da eine KI-Behörde im Raum. Warum muss es immer Wien sein? Vielleicht in einem anderen Bundesland. Und ich zitiere jetzt, die Universitäten in den Bundesländern bilden Expertinnen und Experten aus und die wandern dann nach Wien ab, weil es dort die qualitätsvollen Jobs gibt. Warum nicht zum Beispiel in Graz, Innsbruck, Eisenstadt, Klagenfurt, wo auch immer, nur nicht Wien. Ich finde den Punkt, ich habe es eh schon oft gesagt, ich finde den Punkt nicht so schlecht, allein aus rechtssoziologischer Sicht auch. Ich glaube nicht, dass es gut ist, dass alles in einem relativ kleinen Areal in der Bundeshauptstadt ist, gefühlt, dass da irgendwie gefühlt alles im ersten Bezirk ist. Ein paar Sachen sind vielleicht ein bisschen weiter weg, aber wirklich ein bisschen, aber nichts ist unerreichbar und dann laufen sich alle ständig über den Weg, die sich vielleicht auch teilweise sogar gegenseitig kontrollieren sollten. Da sind wir bei einem Elite-Problem, ja. Also wenn Leute, die sich aus dem Studium noch kennen, ich denke mir das ja jetzt schon, ich merke es ja auch bei mir, manche Studienkollegen sind dann beim Verfassungsgerichtshof, andere sind in der Anwaltei, andere im Notariat und nicht, dass man jetzt Best Friends mit allen
sind. Das hängt doch sehr stark von der Persönlichkeit auch ab. Und wir kennen uns, glaube ich, gut genug aus in gewissen Regionen, um sagen zu können, so sehr wie die Leute oft verhabert sind, so sehr hassen sie sich auch. Und das ist dann relativ wurscht, ob sie in der gleichen Stadt leben oder nicht. Die hassen sich von Wien nach Innsbruck oder von Innsbruck und Wien nach Linz. Und sie hassen sich auch innerhalb von Wien oder sie mögen sich und von Wien nach Innsbruck, dafür braucht man jetzt keine Kilometer zwischen die Leute zu legen, um Animositäten oder Freundschaften zu begründen oder zu zerstören. Ich halte das für ein weniger schlagendes Argument. Natürlich ist es ein Argument, dass sie gewisse hochwertige Stellen auch an Orten haben möchte, die vielleicht fähig sind, die zu halten, Innsbruck oder Salzburg oder Linz vielleicht, aber ich glaube jetzt, dass so Behörden, die halt wirklich einen hohen Akademikeranspruch haben, jetzt vielleicht in Bregenz und Eisenstadt nicht so gut aufgehoben wären. In Deutschland ist es so, da ist das alles irgendwo zerpflückt und zerpfleddert, auch historisch bedingt. Es kostet sehr viel Geld, vor allem auch die Reisekosten. Da kann man natürlich im Internetzeitalter darüber streiten, ob Reisekosten immer notwendig sind. Erfahrungsgemäß wird es immer geben. Ja, Bundeshauptstadt und Sitz der obersten Organe des Bundes ist Wien und ich halte das für keinen schweren Fehler. Ich bin da ein bisschen einer anderen Meinung als der Peter Bussjäger, aber natürlich die Bundesländer zahlen da viel und Wien profitiert davon. Wien hat natürlich auch andere Dinge, eine Hauptstadtfunktion, die dann wieder kosten, wo die Bundesländer dann wieder nichts mit zahlen. Man kann über alles überall irgendwo streiten. Ich sage immer, Vorarlberg kriegt kaum was aus der Pendlerpauschale außer, aber dafür kriegt man dann halt wieder von der Bergbauernförderung mehr. Wenn wir anfangen, alles so klein aufzurechnen, sind wir morgen noch da. Ich bin kein großer Verfechter davon, die Bundesbehörden zu dezentralisieren.
Ich schon. Einerseits aus den genannten rechtssoziologischen Gründen, weil auch wenn man sich hasst, dann ist es ja erst recht ein Problem, ja, weil dann funktioniert vielleicht manchmal die behördliche Zusammenarbeit nicht, weil da zwei sitzen, die sich aus dem Studium her nicht leiden
was
können.
Was hättest du gern, dass sie sich mögen, dass sie sich nicht mögen, dass sie...
Dass sie neutral zueinander sind, weil sie sich gar nicht erst kennen oder nicht regelmäßig oder gar nicht über den Weg laufen.
Da stelle ich mir jetzt irgendwie so sowjetische Juristenzuchtanstalten vor, wo die Leute dann irgendwie indoktriniert werden, sich nicht einmal ins Gesicht zu schauen, wenn sie am Gang entgegenlaufen, weil man könnte ja mal ein Disziplinarverfahren gegen den anderen entscheiden müssen.
Aber ich denke mir zumindest, bei den Behörden spricht doch wirklich nichts dagegen zu sagen, okay, ein paar sind auch in Linz, weil Wien ist ja wirklich ein Wasserkopf. Und wenn du dann auch noch den Großraum Wien nimmst, ist es, glaube ich, in Europa Weltspitze, wenn man die Hauptstadt vergleicht mit dem Rest des Landes, an der Proportion von Menschen, die in Wien, inklusive Ballungsraum Wien, leben, im Verhältnis zur Restbevölkerung des Landes.
Das mag schon so sein. Und um jetzt noch ein Argument in deine Richtung zu geben, bitte. Das sind dann die Leute, die dann sagen, wofür brauchen wir die Bundesländer? Das sind, in den Bundesländern leben mehr Menschen als in Wien. Und man sollte vielleicht einmal hinziehen. Ah ja, okay, muss man ja nicht unbedingt, aber wenn man sich nie aus Wien wegbewegt und dann so das Gefühl hat, man sitzt oben auf dem Thron und schaut auf die anderen herab, das mag beim einen oder anderen vorhanden sein, dieses Gefühl, und dem könnte man durch solche Maßnahmen vielleicht entgegenwirken. Unterm Strich, wie gesagt, sehe ich trotzdem mehr Argumente auf der anderen Seite.
Ich werde dich also nicht überzeugen. Gut, wir gehen zum nächsten Thema, der Papst.
Der Papst hat Bestecksport bestellt.
Was?
Das ist ein Vorarlberger Sprichwort.
Ah.
Okay. Ein Zungenbrecher.
Das habe ich mir fast gedacht. Der Papst ist ursprünglich US-Amerikaner. Er ist, glaube ich, auch Doppelstaatsbürger, weil er zusätzlich dazu, ich glaube, er war in Peru.
Er ist Amerikaner, er ist Peruaner und er ist vatikanischer Staatsbürger.
Er ist zumindest nicht nur US-Amerikaner. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob man, wenn man Staatsbürger vom Staat der Vatikanstadt wird, ich glaube, ich habe es erst letztens nachgelesen, ich glaube, man kann dann Doppelstaatsbürger sein, beziehungsweise ist die Staatsbürgerschaft auch nicht unbedingt auf Lebenszeit.
Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass man eigentlich nur Doppelstaatsbürger ist. Und man die Staatsbürgerschaft ist nicht auf Lebenszeit, nein, die ist tatsächlich nur hinzutreten und auch nicht alle Leute, die im Vatikan arbeiten, sind vatikanische Staatsbürger. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal, haben wir das nicht einmal nachgeschaut? Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, bist du dir sicher? Weil wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, ob wir über dieses Thema schon mal geredet haben. Und ich habe jetzt lauter so Backflashes die ganze Zeit, weil ich damals gegoogelt habe, wie viele vatikanische Staatsbürger es eigentlich gibt.
Ja, wir haben zumindest über vatikanische Staatsbürger gesprochen.
Aber haben wir nicht auch über diesen Steuerfall geredet?
Darüber eben nicht, weil das ist jetzt hier die Frage. Das ist nämlich etwas, was vielen nicht bewusst ist. Es gibt...
Oh Gott, wir sind schon so dement. Aber falls wir schon drüber gesprochen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitten wir um Verzeihung.
Vergiss nie, wie viel andere Sachen die Hörerinnen und Hörer konsumieren. Also...
Vielleicht haben sie es auch vergessen, das wäre doch schön.
Ja. Ja, wir haben ja alle, glaube ich, kollektiv Gedächtnisprobleme, weil wir so viel aufs Handy schauen.
Ja, bei mir passiert es tatsächlich öfter, dass ich immer über dasselbe spreche. Ich sehe es dann in den Gesichtern der Kollegen, dass ich das ihnen schon mindestens zweimal erzählt habe und denke mir, ah ja, tatsächlich, die Schallplatte hat wieder einen Kratzer. Aber dir passiert das nie, Ralf, Gott sei Dank.
Das passiert mir auch ständig, wie du weißt. Aber der Punkt ist nur, und das ist, darüber haben wir nicht gesprochen, es gibt ja bei den USA so ein interessantes Steuersystem, nämlich dass man als US-Bürger, auch wenn man im Ausland lebt, in den USA steuerpflichtig ist oder für die USA steuerpflichtig ist.
Ich frage mir dann immer, wie sie das gegenrechnen, weil irgendwie müssen sie es ja machen. Du kannst ja nicht von den Leuten verlangen, dass sie den vollen Steuersatz im jeweiligen Zielland zahlen und in den USA.
Das weiß ich auch nicht. Und
gut, dass wir darüber reden.
Ich wollte es zumindest als Problem aufreißen. Ja. Also das wäre jetzt bei einem akademischen Artikel in der Conclusion, Further Research is Necessary. Ja. Aber ich wollte nur deswegen sagen, weil natürlich da auch die Steuerpflicht vom Papst insofern schlagend werden könnte, weil er als US-Bürger für seine Einkommen trotzdem weltweit besteuert werden kann von Seiten der USA. Das ist ein bisschen eine Anomalie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Österreicher in Deutschland Geld verdiene, dann muss ich natürlich in Österreich keine Steuern zahlen. Also wenn ich Grund habe in Österreich, ja. Aber so ganz grundsätzlich mein Einkommen, wenn es in Deutschland ausbezahlt wird und ich in Deutschland auch lebe, dann ist keine Besteuerung von Österreich. Also ist das Territorialitätsprinzip.
Für Leute, die woanders leben und woanders arbeiten, gibt es sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen, die in der Regel dann vorsehen, in welchem Staat man da besteuert wird. Zwischen Liechtenstein und Österreich zum Beispiel sehr favorabel für Leute, die in Liechtenstein im öffentlichen Dienst arbeiten und in Österreich leben, weil die in Liechtenstein einfach liechtensteinisch versteuern und also praktisch gar nicht und dafür noch extrem exorbitant hohe, schöne Gehälter bekommen. Ich gönne es allen, aber nicht alle Doppelbesteuerungsabkommen sind so favorabel. Und beim Papst ist es eben so, und da habe ich einen sehr guten Artikel gelesen in The Pillar, das ist also ein katholisches Magazin, vielleicht kann ich da den schicken, dann kannst du ihn in die Shownotes stellen. Da haben sie eben thematisiert, dass das problematisch werden könnte für den Papst, weil man auch argumentieren kann, dass er als absolutistisches Oberhaupt des Staates, der Vatikanstaat, tatsächlich als Einkommen, das Staatseinkommen des Vatikans hat. Und wenn Donald Trump jetzt zum Beispiel den Papst an den Karren fahren will, er einfach die Steuerbehörden anweist, das so zu sehen, dass der Papst einfach jetzt der ganze Vatikan ist und die dann den Vatikan besteuern und das natürlich für die existenziell bedrohlich wäre. Und deshalb sind sie intern schon am Recherchieren, ob er nicht vielleicht die Staatsbürgerschaft zurücklegt, ding, dang, dong. Aber auch das ist dann wieder problematisch, weil das ja auf Jahre rückwirkend gilt bei den Amis, diese Besteuerungsgeschichte. Also du kannst dann einfach die Staatsbürgerschaft zurücklegen und dann sagen, jetzt ab jetzt ist gut, sondern dann musst du noch weiterzahlen. Die Amis sind da sehr streng, was diese Steuergeschichten betrifft. Und ja, das könnte natürlich zu diplomatischen Verwerfungen führen. Die Frage ist natürlich, was, wie die Amerikaner das dann durchsetzen wollen. Wollen sie dann die Nunziatur in Washington pfänden oder so? Also man wird sich was überlegen müssen.
Aber geht ja wiederum nicht, weil Botschaften nicht einfach so gependet werden können. Und Nunziatur ist ja auch nur ein anderes Wort für Botschaft, ein besonderes Wort.
In einem normalen Land nicht, aber sagt niemals nie zu Donald Trump.
Ja, aber ganz grundsätzlich, falls sich das jemand schon mal gefragt hat, selbst wenn ein Staat noch so viel Schulden hat bei einem anderen, man kann da jetzt nicht zum Beispiel, wenn die Botschaft eine schöne Villa ist, das einfach so pfänden oder irgendwas, was da drinnen ist, pfänden. Das ist eben wirklich von der Pfändung ausgenommen. Bei anderen Gebäuden, da gibt es einen Fall zwischen Deutschland und Italien, ist das nicht ganz so klar. Wenn es zum Beispiel ein Kulturinstitut ist und dergleichen, aber eben nicht den Status hat von einem Botschaftsgebäude, dann ist das zumindest umstritten oder nicht ganz so eindeutig. Aber die Botschaft selbst oder ein Konsulat selbst, da kann man nicht einfach so sagen, oh, das ist eine teure Villa, die nehmen wir den jetzt weg, weil die schulden uns so und so viel Geld. Oder eben wenn dann irgendwelche teuren Bilder da drin sind, ja, kann man auch nicht sagen, wir nehmen das einfach so weg. Also die Botschaften, Konsulate, die haben wirklich so einen ganz, ganz besonderen und eben absolut immunen Status, der sogar so weit geht, dass da nicht einfach so exekutiert werden kann darin. Also selbst wenn man einen Exekutionstitel hat, fließt daraus nicht das Recht, auch jetzt zum Beispiel in der Botschaft oder eben hoheitliches und hoheitlich gewidmetes Vermögen, das so essentiell zu den Funktionen eines Staates gehört, wie zum Beispiel eben eine Botschaft, dass man nicht einfach so sagen kann, so, wir nehmen uns jetzt die Villa oder irgendein Bild aus der Villa heraus, um die Schulden zu holen, einzutreiben, die dieser Staat bei uns hat.
Da müssten wir jedes Klimbild in eine Botschaft hängen, dann hätten wir keine Probleme mehr.
Wieso? Haben wir überhaupt das Problem, dass uns irgendwer pfänden will? Aber uns will doch eh niemand pfänden. Ach so, meinst du. Ja gut, dieses Fass machen wir jetzt aber nicht auf, obwohl es sehr interessant wäre. So, als letztes Thema noch, wenn wir schon dabei sind bei internationaler Politik, ein österreichischer Botschafter oder Vertreter wurde abberufen, weil er nicht ganz mit der Tätigkeit eines Botschafters verträgliche Dinge getan hat. Was ich dabei interessant fand, war, dass das medienrechtlich nicht ganz ohne ist. Ich habe nämlich zuerst einen Artikel geteilt vom Independent aus dem Vereinigten Königreich. Da wurde dieser Botschafter mit dem Namen genannt und es war sogar ein Foto dabei und auch die Vorwürfe wurden explizit genannt.
Aber wenn du ein britisches Medium teilst, dann nimmst du das quasi aus dem britischen Medienrecht heraus und teilst es in das österreichische Medienrecht hinein und unterliegst dann diesem österreichischen Medienrecht und kannst Probleme kriegen.
Und das ist genau der Grund, warum ich diesen Artikel relativ schnell danach auch wieder gelöscht habe, weil mir dann bewusst geworden ist, erstens, der Name des Herrn ist gar nicht wichtig für die Geschichte. Und das Foto ist eigentlich auch nicht wichtig für die Geschichte. Und man kann dann lange und breit darüber diskutieren, ob das eine Person öffentlichen Interesses ist oder ob das öffentliche Interesse so groß daran ist, dass man da wirklich ein Foto sieht und den Namen. Aber es ist für die Geschichte selbst nicht wichtig. Die Geschichte selbst ist, dass jemand mit dieser Funktion Dinge getan hat, also eben so einen Blog betrieben hat, wo er unter einem weiblichen Namen alle möglichen sexuellen und nicht gerade schönen Fantasien gepostet hat und das eben anscheinend auch getan hat, auf eine Art und Weise, dass man eben draufgekommen ist. Aber eben, es ist für die ganze Geschichte wichtig zu wissen, okay, das ist jemand, der eine offizielle Funktion für Österreich bekleidet, sogar wo, aber es ist nicht wichtig zu wissen, wie die Person aussieht oder wie sie konkret heißt.
Das Spannende daran, da werden jetzt manche Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einwenden, was geht es wen an, was ich für Blogs unter Pseudonymen führe, die ja an sich nicht strafbar sind, auch wenn man über die Gustiosität des Inhalts natürlich streiten kann. Das ist natürlich disziplinarrechtlich relevant, wenn es sich bei dieser Person um eine Beamtin, um einen Beamten handelt, weil das Disziplinarrecht da auch eine Lebensführung verlangt, die das Ansehen der Republik, das Ansehen der Behörde nicht schädigt. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch als Beamter nicht mich prostituieren.
Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, und das möchte ich machen, den Punkt nochmal, immer wieder, auch wenn etwas in einem Medium steht, sich darüber im Klaren zu sein, dass man mit einem Social-Media-Account gewissermaßen automatisch de facto Journalist ist. Man ist Betreiber eines Medienkanals.
Fragen, müssen wir eigentlich ein Impressum auf unser Twitter-Ding posten? Müssen wir eigentlich die Eigentümerstrukturen offenlegen? Das wäre mal ein spannender Musterfall. Da können wir einfach alle österreichischen Twitteranten klagen, weil sie kein, oder anzeigen eigentlich, weil sie kein Impressum drauf haben. Aber bitte, falls irgendein Querulant zuhört, tun Sie das nicht. Liebe Grüße.
Aber vielen ist eben nicht bewusst, dass sie Medien betreiben, selber ein Medium sind, nur weil sie einen Social-Media-Kanal haben. Und mir selbst, ich muss auch sagen, das war von mir wirklich Bartschert, dass ich das relativ unüberlegt, weil die Schlagzeile war halt so arg, ja. also da in der Schlagzeile war der Name eben nicht und da stand eben over und dann war irgendwie Sadomasochist Blog oder irgend sowas und Austrian Representative.
Ich habe es gesehen.
Ja. Gut, du wirst es jetzt nicht passieren, weil ich es dann eben gelöscht habe, weil mir bewusst geworden ist, Moment einmal eben, da war dann im Artikel selbst und auch in der Vorschau zu dem Artikel das Foto und der Name auch in der Vorschau und da
ja, britisches Medienrecht ziemlich arg,
ja. Ja, und auch in anderen Ländern, ja, also ich weiß zum Beispiel auch in Thailand, da habe ich mal einen Artikel gelesen über eine Motorradgang, die haben da auch ohne Scheniere ein Video von der Razzia, ohne irgendwas zu verpixeln mit den Originalnamen. Also,
war zum Beispiel auch in Südtirol ist mir das aufgefallen, als diese Ermittlungen dort in Italien gegen René Benko und sein Umfeld gestartet sind, die Dolomiten haben eine Seite gemacht mit allen Verdächtigen mit Namen und wenn sie ein Foto hatten, auch mit Foto dazu. Das könntest du bei uns nicht machen, ne? Aber das ist spannend. Also auch wirklich der Assistent des Bürgermeisters von irgendwo mit einem Foto dabei. Also das wäre bei uns in Österreich keine Person des öffentlichen Interesses und könnte deshalb nicht genannt werden. Aber da sind sie anderswo nicht so zimperlich. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Muss man sagen. Ne?
Und ganz wichtig dabei ist ja auch, dass es ein Recht auf Vergessenwerden gibt. Das hat ja der Europäische Gerichtshof etabliert, dass man jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche 20 Jahre alten Google-Einträge noch findet oder eben über Google etwas findet, was schon längst verjährt ist und dass man ein Recht darauf hat, Löschung zu beantragen.
Fall von einer deutschen Schauspielerin, die ein Vorleben hatte und das von einer Tageszeitung immer wieder thematisiert wurde und wo die dann auch tatsächlich Recht bekommen hat, dass diese wiederkehrende Thematisierung dieses Vorlebens nicht mehr stattfinden darf.
Ja. So, wir haben jetzt relativ lange gesprochen, deswegen müssen wir es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Was wir aber tun, nicht müssen, aber vielleicht wollen, ist, dass wir im Auftrag vom Stefan die Steffi grüßen.
Ja, Stefan und Steffi, liebe Grüße. Und vielen Dank fürs Zuhören, Steffi.
Genau. Wir zwei gehen jetzt in das nicht weit von der Sigmund Freud Privatuniversität gelegene Schweizer Haus. Weil,
das ist jetzt eine Werbung.
Ja, für uns selbst, weil ich ja manchmal beim Podcast sage, wenn ihr den unterstützen wollt, also konkret meine Serverkosten und meine Arbeitszeit, also der Moser kriegt davon nichts direkt, aber vielleicht lade ich ihn ein oder zweimal auf was ein und ich würde dich jetzt ganz gerne einladen auf ein Bierchen oder
ich
sonstiges
nicht,
Getränk deiner Wahl.
Ich eine Compliance-Meldung beim ORF machen muss.
Aber naja, ich lade dich ja ein.
Ja, eh. Das ist jetzt ein sehr schwieriger Grenzfall, Ralf, in den du mich da hineinreitest. Sag mir einfach, ich zahle meine Rechnung selber und alles andere lassen wir omittiert.
Gut, dann lade ich dich eben nicht ein. Ich bin ja auch ein bisschen sierig, obwohl ich kein Vorarlberger bin oder geizig. Sierig ist schon noch geizig, oder?
Ja.
Ja, gut.
Kripfig, sind wir böse.
Ah, na schau. Wir gehen trotzdem ins Schweizerhaus. Jetzt, ich freue mich auch schon sehr darauf, weil es wird eines meiner letzten Christkirchner sein, weil jetzt ist es wirklich so weit, dass es diese Brauerei nicht mehr gibt.
Ah, wirklich? Da ich kein Bier trinke, sagt mir das nichts, aber schade drum offensichtlich.
Es ist eines meiner zwei Lieblingsbiere, das andere ist das Kaiser Doppelmalz. Leider ist das Schweizerhaus, das habe ich aus guter Quelle erfahren, nicht dazu übergegangen, einfach statt dem Christkirchner das Kaiser Doppelmalz zu nehmen. Sie nehmen irgendein anderes dunkles Bier, aber das Christkirchner ist dafür bekannt, dass es relativ süß ist. Auch das Kaiser Doppelmalz ist relativ süß. Es wird jetzt kein relativ süßes dunkles Bier im Schweizerhaus mehr geben, aber die Restbestände sind ja noch da, sind trinkbar, sogar sehr gut trinkbar und ich freue mich darauf, wenn wir jetzt ins Schweizerhaus pilgern und ein oder zwei Bier von diesen restlichen, und die sind jetzt quasi in der subjektiven Wertlehre nach Karl Menger eigentlich noch viel teurer, noch kostbarer, weil man weiß, es ist das letzte oder die letzten Liter von diesem Bier, die es überhaupt noch gibt.
Wie die Stollwerk vom Manner, die gibt es auch nicht mehr. Ich habe es dann irgendwann gesucht und dann habe ich tatsächlich einen Artikel gefunden, die gibt es nicht mehr.
Ja, ich würde es am liebsten einfrieren lassen. Wir werden ja irgendwann über das Social Egg Freezing sprechen. Ich würde am liebsten auch diese Biere einfrieren lassen, damit ich irgendwann in 10, 20 oder 30 Jahren noch einmal diesen Geschmack habe, weil oft ist ja so bei Geschmäckern auch aus der Kindheit, dass man sich dann unmittelbar zurückversetzt fühlt in die Zeit oder auch bei Musik. Obwohl bei den Geschmäckern aus der Kindheit funktioniert es nicht so ganz. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren gab es das Cheesy Eis wieder und ganz viele Menschen waren enttäuscht. Das war ja so eine, ich weiß nicht über was genau, aber so über Social Media, wenn es sogar StudiVZ war, wir wollen das Cheesy Eis zurück, gab es eine Riesengruppe. Und die haben dann irgendwann das Cheesy Eis wiedergebracht und den Leuten hat es nicht geschmeckt. Jetzt war es entweder so, weil die Mixtur eine andere war oder weil sich unsere Geschmacksnerven verändern.
Ich glaube, die Mixtur war die gleiche, aber es waren keine Löcher drin, weil sie die Löcher für den Käse Optik nicht mehr hatten. Ich glaube, das war das Problem. Und für alle Menschen, die gern sozial konfrontativ sind, nein, der Ralf hat natürlich nicht Bier mit dem Reproduktionsmechanismus von Frauen verglichen.
Das habe ich natürlich nicht. Ich sage nur, ich würde gerne Sachen einfrieren, die ich wichtig finde.
Okay, dabei belassen wir es jetzt auch und das machen das uns auf ins Schweizer Haus.
Genau, und danke für alle, die zuhören. Und
Bussi Baba aus Wien und Prost Mahlzeit.
Und ciao aus Wien auch von mir, genau.